Erst kürzlich führte ich ein interessantes Gespräch mit einer 15-jährigen Jugendlichen. Ich erfuhr, dass sie etwa 1 bis 2 Stunden pro Tag mit ihrem Handy im Internet sei. Insbesondere bewege sie sich dort auf den Social-Media-Plattformen. Nahezu alle Informationen für den täglichen Gebrauch, gerade auch für die Schule sowie der Austausch mit Freundinnen, seien dort erreichbar. Alsbald stellte sich mir die Frage, inwieweit durch Internet und soziale Medien die Menschenrechte wohl berührt oder gar verletzt werden.
Der Menschenrechtsschutz im Digitalen ist tatsächlich ein vielschichtiges Thema und eine große Herausforderung, gerade in Zeiten multipler Krisen. Die zentrale Frage, Gerold, ist, wie kann die persönliche Freiheit im Netz gesichert werden und gleichzeitig ausreichende Regulierung stattfinden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken?
Zur Kehrseite der digitalisierten Kommunikation gehören unter anderem die Zunahme von Hate Speech, also Hassreden, und algorithmischer Diskriminierung, die Verbreitung von Desinformationen oder der problematische Handel mit Überwachungstechnologien im internationalen Raum. Zudem verfügen trotz politischer Zielsetzungen noch längst nicht alle Menschen über Internetzugänge.
Machen wir uns zunächst Folgendes klar. Digitalisierung durchdringt alle öffentlichen und privaten Lebensbereiche und hat damit zwangsweise auch Auswirkungen auf die Menschenrechte. Digitale Technik kann helfen, Menschenrechte durchzusetzen. Sie kann aber auch zu neuen Formen von Menschenrechtsverletzungen führen. In der Debatte um Menschenrechte wurde Digitalisierung bislang meist auf die Themen Überwachung und Zensur reduziert. Dieses ist aber bei genauer Betrachtung nur ein Teilaspekt.
Heute geht es um Menschenrechte im Digitalen. Andi, wie geht's jetzt weiter?
Im Folgenden wollen wir diskutieren, in welcher Form digitalisierte Medien auf Menschenrechte Einfluss nehmen, welche übergeordneten Regularien es gibt und wie auch der einzelne Menschenrechtsverletzungen durch digitale Technik auslöst oder selber zum Opfer wird. Der Prozess der Digitalisierung ist nicht als rein technisches, sondern auch als gesellschaftliches Phänomen zu begreifen. Die entscheidende menschenrechtliche Frage ist daher nicht nur, was machen neue Technologien mit Menschen, sondern eben auch, was machen Menschen mit den Technologien?
Okay, dann beginnen wir mit der Frage des Zugangs und der Verfügbarkeit des Mediums. Wohl unbestritten ist heutzutage, dass der Zugang zum Internet eine wichtige Voraussetzung ist, um Rechte und Freiheiten ausüben und am demokratischen Prozess teilhaben zu können. Dabei muss ich klarstellen, dass ein Internetzugang allerdings kein verbrieftes Menschenrecht darstellt oder ist. Die große Bedeutung dieses Sachverhalts wird klar durch die Kenntnis, dass in vielen Staaten die gezielte Abschaltung oder strengen Kontrollen von Kommunikationsnetzen häufig zur Tagesordnung gehört. Meist geschieht das im Zuge politischer Krisen.
Richtig. Das hören wir ja auch meistens in den Medien, dass wenn es in Ländern wie zum Beispiel dem Iran die dortigen Behörden den Zugang zum Internet und VPN-Dienste eingeschränkt oder komplett eingestellt haben, um große Protestwellen wie zum Beispiel im Herbst 2022 entgegenzuwirken. Soziale Netzwerke, darunter auch die Plattform Instagram, X und Telegram, werden blockiert. Die Behörden begründen dies in der Regel damit, Falschinformationen entgegenwirken zu wollen. Gerade aktuell ist zu erfahren, dass Russland den Zugang zu 81 internationalen Medien gesperrt hat, darunter aus Deutschland die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Spiegel und die Zeit. Inhalte und Sendungen dieser Pressehäuser sind in Russland nicht länger mehr verfügbar.
Ja, richtig, Andi. Davon habe ich auch schon gelesen. Und in China ist zum Beispiel das OpenAI-Programm ChatGPT gesperrt. Auch kurz vor Wahlen oder während Massenprotesten sind Abschaltungen sehr weit verbreitet. Doch ein freier und allen Menschen offenstehender und stabiler Zugang zu einer allgemeinen Informations- und Kommunikationsinfrastruktur ist Voraussetzung für die Verwirklichung von Menschenrechten und demokratischen Systemen.
Gerold, was hat es mit der Netzneutralität von Daten zu tun?
Das Prinzip der Netzneutralität bedeutet, dass alle Daten, die durch das Internet geleitet werden, gleich behandelt werden. Also ein Diskriminierungsverbot für Daten, das ausschließt, einzelne Internetdienstanbieter zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Damit soll die egalitäre Grundstruktur des Internets, also dass alle Daten gleich behandelt werden, geschützt werden. Klingt komisch, Andi, oder?
Ja, irgendwie schon. Aber wir spüren hier sofort die Nähe zum Thema Meinungsfreiheit, Missbrauch von Meinungsfreiheit und die Notwendigkeit von Kontrollorganen. Darauf wollen wir aber später in der Sendung nochmal eingehen.
Welche Menschenrechte sind denn besonders gefährdet, durch digitale Techniken verletzt zu werden?
Ja, da ist zum einen der Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dieser behandelt das Verbot der Diskriminierung. Und Artikel 7 fordert Gleichheit vor dem Gesetz.
Beide Themengebiete, also Diskriminierung als auch der Gleichheitsgedanke, finden sich verstärkt im Internet. Es scheint hier aber ratsam, eine Unterscheidung zwischen absichtlicher und unabsichtlicher Diskriminierung vorzunehmen. Wenn ein Mensch einem anderen bewusst etwas aus Hass oder Neid Schaden zufügt, handelt es sich dabei um absichtliche Diskriminierung. Diese explizite Diskriminierung tritt zum Beispiel als Hate Speech, also der Hassrede, auf Social Media Plattformen auf.
Ja, richtig, Gerold. Ich denke, damit ist fast jeder schon mal irgendwie in Kontakt gekommen. Wenn wir beispielsweise einmal einen Chatverlauf über ein x-beliebiges Thema in den sozialen Netzwerken mitgelesen haben, beleidigen und bedrohen Menschen dort anderen Menschen aus voller Absicht, etwa weil sie eine andere Hautfarbe, ein anderes Geschlecht, eine andere sexuelle Orientierung haben oder einer anderen Religion angehören. Im Umgang mit Hate Speech muss zwischen dem Recht auf Nichtdiskriminierung und dem Recht auf Meinungsfreiheit abgewogen werden.
Das ist richtig. Ich versuche nun mal, die unabsichtliche Diskriminierung zu erläutern. Unabsichtliche Diskriminierung ist hingegen das Ergebnis unbewusster Vorurteile und auch ein strukturelles Phänomen. Diskriminierende Strukturen können sich in den Gesetzen und Vorschriften eines Landes sowie in den sozialen Normen und Traditionen einer Gesellschaft widerspiegeln oder eben auch in der Technologie, die uns umgibt. Ungleichbehandlung und Ausgrenzung kann oftmals unmerklich in einem technischen System eingebaut sein, beispielsweise indem automatisierte Algorithmen die Sozialversicherung bei der Aufnahme neuer Mitglieder nutzen. Diskriminieren etwa nach Geschlecht, Einkommen oder sexueller Orientierung. Auch Unternehmen und Staaten nutzen immer wieder Software, um Entscheidungen zu treffen, die zuweilen erhebliche Konsequenzen für die Betroffenen haben. Entsprechende Studien belegen, dass einzelne Gruppen von Menschen mit einem bestimmten Geschlecht, Hautfarbe oder sexueller Orientierung bei diesen Entscheidungen strukturell benachteiligt werden. Und dann ist da noch der Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die Meinungs- und Informationsfreiheit. Andi, wie hat das Internet auf die Meinungs- und Informationsfreiheit Einfluss genommen?
Diesbezüglich hat das Internet zu einer sehr positiven Entwicklung geführt. Menschen, die bisher nicht in der Lage waren, breit zu kommunizieren, wurde dies durch den wachsenden Einzug von Informationstechnologie in den Alltag ermöglicht. Das Internet hat dafür gesorgt, dass Menschen weniger stark von einzelnen Medien abhängen und sich breiter informieren können. Die Medienproduktion und Mediennutzung ist um einiges vielfältiger geworden.
Aber Andi, große Unternehmen wie Google, Facebook, Apple oder Twitter bestimmen jetzt primär auf Grundlage ihrer Unternehmenskonzepte die Grenzen der Meinungsfreiheit im Netz. Die Kontrolle der Meinungsfreiheit durch diese Konzerne geht oft weit über bestehende rechtliche Schranken hinaus. Durch ihre dominierende Stellung gelingt es Internetunternehmen damit, ein eigenes privates internationales Rechtsregime zur freien Meinungsäußerung zu etablieren. Damit entscheiden die allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Unternehmens über die Auslegung der freien Meinungsäußerung, indem zum Beispiel viele rechtlich vollkommen legale Inhalte entfernt werden. Das haben wir als Amnesty-Gruppe ja auch bereits erfahren, als unser Account auf Facebook plötzlich wegen angeblicher Verstöße vom Meta-Konzern gesperrt wurde.
Ja, und gleichzeitig werden Nationalstaaten auch zum Sensor im Internet und ignorieren dabei oft bestehende internationale Menschenrechtsstandards. Länder wie China, Iran, Tunesien und Russland, aber auch Großbritannien lassen immer wieder massive nationale Beschränkungen der Meinungsfreiheit, indem sie Inhalte aus dem Internet herausfiltern. Hierbei werden meist die gleichen Argumente hervorgebracht. Schutz der Gesellschaft vor falscher Kultur oder Ideen, Schutz von Kindern, Eindämmung von terroristischer Propaganda, Verhinderung der Verbreitung illegaler Kopien von Musik, Film oder Software, Eindämmung von Pornografie.
Und kommen wir dann mal zum Artikel 20, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Hat denn auch dieser Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch das Internet eine neue Bedeutung gewonnen?
Doch, doch, das ist schon so. Denn durch neue Technologien wird es in vieler Hinsicht leichter, große Versammlungen zu organisieren. Häufig sind digitale Technologien bei der Organisation und Koordination von Demonstrationen oder Kundgebungen allgegenwärtig. Diese Technologien wiederum erzeugen aber auch eine Vielzahl von Daten, wodurch es leichter wird, Menschen nachträglich im Rahmen ihres Demonstrationsrechts zu kriminalisieren. Durch dieses ständige Hinterlassen von Datenspuren sowie die systematische Erfassung von Demonstrationsteilnehmern durch Polizei und Sicherheitsbehörden verändert sich das Wesen des Demonstrationsrechts. Anstatt politische Partizipation aktiv zu fördern, können Menschen eher abgeschreckt werden, an Demonstrationen teilzunehmen.
Als wesentliches Beispiel für die Kollision von digitaler Technik und Menschenrechten möchte ich hier auch das Thema Privatsphäre und Datenschutz nennen, das ja in Artikel 12 der Menschenrechtserklärung genannt wird. Andi, wo liegen hier denn die Konflikte?
Ja, ganz einfach. Viele digitale Technologien, die wir so nebenbei auch nutzen, haben die Überwachung von Menschen durch staatliche Einrichtungen und private Unternehmen wesentlich einfacher, billiger und präziser gemacht. Von der Nutzung einer Suchmaschine, die das gezielte oder massenhafte Abfangen von Informationen im Internet bis zu Überwachungskameras an Bahnhöfen oder bei der Arbeit, jede Interaktion mit einem digitalisierten Objekt hinterlässt Datenspuren, die gespeichert werden können.
Und was Letzteres betrifft, nämlich das Recht auf Privatsphäre, muss dies am Arbeitsplatz genauso geachtet werden wie in der privaten Kommunikation. Die vielfältigen technischen Möglichkeiten der Überwachung von Kameras, Mikrofonen, biometrischer Zugangserfassung und GPS-Ordnung bis zu spezieller Software, die ja jeden einzelnen Tastendruck am Computer aufzeichnen kann, verändern die Arbeitswelt derzeit enorm. Daher müssen Arbeitgeber ihre Beschäftigten über alle durchgeführten Überwachungsmaßnahmen aufklären und Beschäftigte die Möglichkeit haben, sich gegen Überwachungsmaßnahmen zu wehren.
Ja, genau. Und der Betriebsrat hat in Firmen, in denen solche Software zum Einsatz kommen soll, natürlich ein ganz gehöriges Mitspracherecht, Gerold. Ich komme nochmal auf die zuvor genannten Social-Media-Anwendungen zu sprechen. Diese basieren also auf der Verwendung personenbezogener Daten und müssen deshalb die entsprechenden datenschutzrechtlichen Anforderungen einhalten. Dies führt in schwierige Probleme des anwendbaren Rechts, der Verantwortlichkeit von Anbietern und Nutzern und deren Zulässigkeit des Datenumgangs. Überdies sind spezifische Einzelfragen wie der Schutz von Arbeitnehmern, Minderjährigen oder die Rechtsfolgen bei Kündigung oder Tod des Nutzers bislang nur in Ansätzen gelöst. Die seit 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung hat aufgrund der vielfachen nur generalklauselartigen materiellrechtlichen Regelungen praktisch keines der Probleme gelöst, sodass immer noch viele konkrete Fragen offen bleiben.
Richtig, dies kennen wir ja meist auch aus der eigenen Erfahrung heraus.
Gerold, vorhin hatten wir uns zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen bei der Verwendung von personenbezogenen Daten unterhalten. Wir sollten an dieser Stelle mal ein paar konkrete Beispiele zu den einzelnen Bereichen nennen.
Das kann ich gerne machen. Also Staaten und Regierungen können digitale Techniken nutzen, zum Beispiel um unangemessene Kontrollen auszuüben. Bereits in unserer Radiosendung vom Oktober 22 hatten wir das Thema Gesichtskontrolle behandelt. Insbesondere in China, aber auch in vielen anderen Ländern wird mit dieser Technik die Bevölkerung überwacht. Von Datenschutz und Privatsphäre kann da wohl keine Rede mehr sein, Andi.
Ganz genau, Gerold. Ob in der U-Bahn oder in Geschäften, in vielen Orten hängen mittlerweile überall Kameras. Andererseits können aber auch Falschinformationen bewusst verbreitet werden. Wir wollen hier aber nicht auf Donald Trump, den Meister der Fake News, eingehen. Nein, es geht hier um systematische Fehlinformationen, zum Beispiel unter kriegerischen Auseinandersetzungen. Wie oft haben wir in der letzten Zeit nach Berichterstattungen aus dem Gazastreifen oder aus dem Ukraine-Krieg die Mitteilung erhalten, lässt sich nicht unabhängig überprüfen, was so viel heißen kann, wie alles kann auch frei erfunden sein.
Richtig, denn meist kommen die Kamerateams ja auch gar nicht in diese Gebiete, um unabhängig zu recherchieren. Da fand ich es eher amüsant, wie der russische Geheimdienst versucht hat, Frankreich vor der Olympiade mit dem Hinweis, dass dort eine Bettwanzenplage ausgebrochen sei, zu destabilisieren. Die Medien berichteten weltweit über die vermeintliche Plage und das französische Parlament setzte das Thema auf die Tagesordnung. Die Regierung berief eine Krisensitzung ein. Bereits nach kurzer Zeit war klar, es gab keinerlei Grundlage für diese Behauptung.
Auch politische Gruppen nutzen digitale Technik zur Fehlinformation und damit zur bewussten Polarisierung und Stimmenfang. So geht es um Trends, Strategien und Ästhetik, die Rechtsextreme auf TikTok nutzen, um Jugendliche zu erreichen. Wie erfolgreich das ist, zeigt sich am Beispiel der AfD. 6 der 10 Politiker mit der größten Reichweite auf TikTok sind AfD-Leute. Ihnen hilft der Algorithmus, der seine Nutzer in kürzester Zeit in eine politische Blase führt. Die Akteure wissen, popkulturelle Phänomene der jungen Zielgruppe für sich zu nutzen. Die Grenzen zwischen Entertainment, Politainment oder Propaganda verschwimmen. Während die einen zu einem Lied von Taylor Swift, also in einem Video, ihre Lippen zu einem Lied bewegen wie bei einem Playback, machen das andere zu rechtsradikalen Liedern. Teils zu solchen aus dem Zweiten Weltkrieg oder zu Reden von Adolf Hitler und Josef Goebbels.
Und wie und wo können Einzelpersonen zu Tätern oder Opfern werden?
Im Internet und in den sozialen Medien werden Hate Speech, Propaganda und Desinformation zunehmend zum Problem. So verbieten etwa Community Guidelines, Gewaltandrohung und Hate Speech, gezielte Attacken gegen Einzelpersonen oder die Unterstützung oder Verherrlichung von Terrorismus, organisierter Kriminalität und gewalttätigen Gruppen. Verstöße gegen diese Kommunikationsregeln führen in der Regel dazu, dass die Social-Media-Plattformen diese entsprechenden Inhalte entfernt oder sperren. Doch trotz zahlreicher Bemühungen von Seiten der Betreiber und des Staates scheinen Hate Speech, Online-Gewalt und Fake News unaufhaltsam.
Mein Eindruck ist da, dass insbesondere die Anonymität des Internets Gefahren birgt und dies kann auch die Durchsetzung der Menschenrechte gefährden. Der Deckmantel des Internets macht es vielen Tätern vermeintlich leicht, im Internet zu beleidigen, zu hetzen und zu diskriminieren. Bislang wären zum Beispiel Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung im Internet nicht ausreichend angezeigt und nachverfolgt. Das muss sich ändern, damit das Verbot von Diskriminierung auch im Internet erkennbar und entschiedener durchgesetzt werden kann. Diskriminierung darf online nicht anders gehandhabt werden als offline.
Gerold, für diskriminierende Handlungen im Internet gibt es verschiedene moderne Begriffe. Bei dem Begriff Cancel Culture denkst du vielleicht zuerst, das ist eine Musikgruppe oder sowas. Was steckt denn nun wirklich hinter diesem Begriff?
Bei der Cancel Culture als eingebürgerten Begriff spricht man also von einem Vorgang, bei dem ein Influencer, ein Prominenter oder eine andere in der Öffentlichkeit stehende Person aufgrund einer problematischen Äußerung, einem rassistischen oder homophoben Beitrag im Internet oder problematischem Verhalten wie sexuelle Belästigung oder häusliche Gewalt gecancelt wird. Durch Shitstorms, Kommentare oder Nachrichten in den sozialen Netzen lassen die Betroffenen ihre Wut dann freien Lauf. Als Reaktion auf die problematischen Geschehnisse boykottieren die Nutzer die gecancelte Person, vermeiden jegliche Art von Unterstützung, konsumieren ihre Produkte oder Inhalte nicht mehr und sorgen dafür, dass sie aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Die Person verliert dadurch ihre Reichweite, ihre Follower und ihren Einfluss und kann somit auch ihren Status als prominente Person verlieren.
Das ist schon krass, welche Reaktionen dadurch so erreicht werden können. Ich kann auch noch was über das Doxing sagen, Gerold.
Boah, davon habe ich nun wirklich noch nie gehört oder gelesen. Da bin ich gespannt. Leg mal los, Andi.
Ja, kannst mal sehen. Also das Wort Doxing stammt aus dem Englischen und leitet sich von Dox, Kurzform für Documents, ab. Der Begriff bezeichnet das systematische Sammeln und anschließende Veröffentlichen privater und personenbezogener Daten einer anderen Person im Internet. Der Begriff kann auch auf das Enthüllen der tatsächlichen Identität einer Person hinter ihrem anonymen Online-Alias verweisen. Anfang 2019 waren viele Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland vom Doxing betroffen. Die privaten Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen tausender Politiker, Prominenter und YouTuber wurden im Internet veröffentlicht. Seit Dezember 2021 ist Doxing aber in Deutschland strafbar. Die Tat findet sich unter dem Paragraphen 126a im Strafgesetzbuch als gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten. Eine direkte Folge von Doxing ist die Bloßstellung. Die Kontrolle über die eigenen Daten und die Privatsphäre geht verloren. Häufig wird von den Personen, die die Daten online stellen, auch zu Folgetaten aufgerufen. Was fällt dir denn dazu so noch ein, Gerold?
Natürlich gibt es auch die Verleumdung im Internet in einer entweder verbalen, schriftlichen oder grafischen Äußerung. Es geht darum, dass jemand eine nicht zu beweisende Tatsachenbehauptung über eine dritte Person äußert, die darauf abzielt, die kommentierte Person in der Öffentlichkeit herabzuwürdigen oder verächtlich zu machen. Zusammenfassend gesagt, eine Tatsache, die in irgendeiner Weise negativ ist, wird über eine weitere Person verbreitet und diese Tatsache kann nicht bewiesen werden. Beispielhaft erinnern wir uns an Julian Assange, dem Vergewaltigung vorgeworfen wurde, was für ihn strafrechtliche Folgen gehabt hätte. Gegen Begoña Gómez, der Ehefrau von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, wurden Korruptionsvorwürfe erhoben, die zu erheblichen innenpolitischen Turbulenzen sorgten. Die Öffentlichkeit nahm beides als Realität an. Die wirkliche Wahrheit kennen allein die beteiligten Personen.
Ja, und was kann nun generell getan werden gegen Menschenrechtsverstöße durch digitale Techniken?
Nun, gegen die Willkür von Regierungen und Staaten hilft nur das konsequente Bewusstmachen, genaue, unabhängige Untersuchung und objektive Berichterstattung. Wir sind uns da aber einig, dass die Erfolgsaussichten dürftig sein werden.
Ja, positiv ist aber anzumerken, dass gerade große Unternehmen, die digitale Techniken für wirtschaftliche Zwecke nutzen, zunehmend in den Fokus übergeordneter Instanzen rücken. Die EU-Kommission, vertreten durch Frau Margrethe Vestager, wirft aktuell großen digitalen Plattformen Machtmissbrauch vor und droht mit Strafen in Milliarden Euro Höhe. Was ist denn der Hintergrund für diese drastischen Strafandrohungen?
Ganz einfach, Andi, wenn du dich schon mal gefragt hast, warum auf Smartphones bestimmte Hersteller manche Apps sich nicht löschen lassen oder warum bei denselben Internetsuchanfragen, je nachdem, ob eine Windows- oder Apple-Oberfläche genutzt wird, unterschiedliche Antwortergebnisse gezeigt werden, dann wird klar, welche manipulativen Möglichkeiten hier bestehen. Die Hersteller können aus rein wirtschaftlichen Motiven, aber auch politisch motiviert, die jeweiligen Nutzer beeinflussen. Wir hatten vorhin schon ein wenig darüber gesprochen, was zu tun ist, um unsere Rechte auch im Internet zu schützen. Andi, was gibt es dazu noch zu berichten?
Meist denken wir noch viel zu eng bezogen auf Deutschland. Doch der Missbrauch von digitalen Techniken ist ein internationales Problem. Und daher führen auch seit 2022 die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen Verhandlungen über ein globales Abkommen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität. Mehr internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich ist dringend geboten, denn kriminelle Angriffe auf IT-Systeme können lebensbedrohlich sein, wie zum Beispiel erpresserische Cyberattacken auf Krankenhäuser in vielen Ländern zeigen. Ein globales Abkommen sollte sich an hohen rechtsstaatlichen Standards wie beispielsweise denjenigen der Datenschutzkonvention des Europarates orientieren.
Und dabei sollte es Straftatbestände präzise definieren und darf fundamentale Menschenrechte wie das Recht auf Privatsphäre nicht relativieren. Vielmehr muss die Geltung der Menschenrechte für alle nationalen und grenzüberschreitenden Ermittlungs- und Strafverfolgungsmaßnahmen bekräftigt werden. Um staatlichen Missbrauch vorzubeugen, sollten zivilgesellschaftliche Akteure nicht nur im Verhandlungsprozess mitwirken können, sondern auch eine wichtige Rolle in der Phase der Implementierung und des Monitorings übernehmen.
Und ein weiterer Punkt betrifft die Regulierung von Internetplattformen und Softwareanbietern. Die jüngsten Handelsbeschränkungen gegenüber israelischen Überwachungsdienstleistern durch die US-Regierung sind hier nur ein Anfang, um die Unterstützung von Unterdrückung und Folter auch durch westliche IT-Konzerne einzudämmen. Über Maßnahmen gegen Einzelfirmen hinaus braucht es stärkere Exportkontrollen und eine verbindliche Regulierung digitaler Lieferketten. Denn dann könnten die Verantwortlichen mitunter auch strafrechtlich verfolgt werden.
Aber ein Verbot einer Plattform führt meist am Problem vorbei. Vielmehr sollte diese Form der Kommunikation ernst genommen werden. Der Umgang mit Kurzvideogiganten wie TikTok fordert eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung. Mehr demokratische Akteure müssten die Plattform nutzen und dabei die Ästhetik von Jugendlichen verstehen, sie auf emotionaler Ebene ansprechen. Ältere demokratische Akteure sind jetzt gefordert, sich ernsthaft mit den Sorgen der nachwachsenden Generation zu beschäftigen.
Spannend, wenn nicht gar besorgniserregend, wird der Umgang mit Plattformen wie ChatGPT des Konzerns OpenAI. Der Zugriff dieser Plattform auf bestimmte Archive wird die manipulative Struktur der Antworten auf Suchanfragen vorgeben. Aktuell erhielt ChatGPT Zugang zum Archiv des Wall Street Journals des Medienmoguls Rupert Murdoch.
Und auch von der deutschen Regierung wird erwartet, vorzugeben, wie man die Sicherheit der Kommunikationsnetze in Deutschland künftig gewährleisten will. Wie Netzwerkbetreiber also vor allem mit Bauteilen der chinesischen Unternehmen Huawei und ZTE umgehen sollen. Die Sorgen in manchen Häusern, wie dem Innenministerium oder dem Auswärtigen Amt, sind dabei groß. Das Drängen auf einen baldigen Ausschluss chinesischer Bauteile ebenso. Der Anteil chinesischer Smartphones oder voll vernetzte E-Autos wächst hierzulande rasant. Auch der Datenfluss auf der chinesischen Plattform TikTok ist nicht nur deutschen, sondern auch amerikanischen Behörden ein Dorn im Auge. So wird chinesische Technik ein Thema bleiben.
Durch uns als Menschenrechtsorganisation Amnesty International werden folgende konkrete Forderungen genannt. Alle Programme zur Massenüberwachung sollen weltweit unverzüglich beendet werden und es ist sicherzustellen, dass alle Überwachungsmaßnahmen internationale Menschenrechtsstandards einhalten. Weiterhin ist sicherzustellen, dass Kommunikationsüberwachung nur bei einem konkreten Verdacht und nur mit einer richterlichen Genehmigung stattfindet und dass dabei die Mittel gewählt werden, die so wenig wie möglich in die betroffenen Menschenrechte eingreifen. Die Überwachungsmaßnahme muss gezielt, notwendig und verhältnismäßig sein. Es ist sicherzustellen, dass die Meinungs- und Informationsfreiheit online geschützt ist und Menschen auch über das Internet ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedanken suchen, empfangen und verbreiten können.
Und was können wir der zu Beginn der Sendung erwähnten Jugendlichen noch mitteilen, Andi?
Eine aktuelle amerikanische Studie hat gezeigt, dass soziale Medien krank machen können. Heranwachsende zwischen 10 und 19 Jahren, die mehr als 3 Stunden am Tag mit TikTok, Instagram und vergleichbaren Plattformen verbringen, haben das doppelte Risiko, unter Angst- und Depressionssymptomen zu leiden. Die durchschnittliche tägliche Verweildauer auf den Plattformen beträgt knapp 4,8 Stunden. Unsere am Anfang der Sendung genannte 15-Jährige liegt damit ihren 1 bis 2 Stunden wohl vollkommen im grünen Bereich. Um sie müssen wir uns wohl keine Sorgen machen.
Auch in Papenburg besteht wieder die Möglichkeit, während einer Gruppensitzung mal einfach so vorbeizukommen. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.
Wir treffen uns jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat um 20 Uhr
im ehemaligen Kaminzimmer des Gemeindehauses von St. Josef im Vosseberg am Grader Weg 66 in Papenburg sein.
Bleiben Sie uns treu und mischen Sie sich ein. Und bleiben Sie aktiv für die Menschenrechte.